Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es bei uns um einen Mann, der sich wie kein zweiter für den Bau von Bibliotheken in den USA stark gemacht hat. Andrew Carnegie. Vor über 100 Jahren hat er tausende Bibliotheken errichten lassen. Unser Kritiker Tobias Lehmkuhl hat eine Empfehlung für Sie, wenn Sie noch auf der Suche sind nach einem Roman für die sommerliche Urlaubsreise. Doch zuerst stellen wir einen Debütroman vor, der von einem Paar erzählt, dessen Alltag zu einem Parcours der Extreme wird. Im Studio ist Nora Karches. Ruth Maria Thomas ist Jahrgang 1993 und war als Sozialarbeiterin in der Jugendhilfe tätig, bis sie sich für ein Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig entschieden hat. Kennen könnten Sie sie, weil sie es ins Finale des Open Mic Literaturpreises geschafft hat. Vor 2 Jahren war das und sie gibt das Literaturmagazin Hot Topic heraus. Das hat sie mitgegründet. Das ist eine Zeitschrift, in der sie und andere erotische Texte mit literarischem Anspruch veröffentlichen. Jetzt gibt es den ersten Roman von Ruth Maria Thomas. Er heißt Die schönste Version. Undine Fuchs.
Als Jella, die Protagonistin in Ruth Maria Thomas' Debütroman Die schönste Version, das erste Mal gemeinsam mit Yannick am Ufer des Sees liegt, sehnt sie sich nur noch danach, diesen Moment nie mehr zu vergessen. Für immer will sie sich erinnern an den Sand unter ihrem Rücken, an das Bier mit Himbeerbrause, an Yannicks Körper neben sich.
Am See ist es kühler. Wir legen uns in den Sand. Seichter Wind. Der Schweiß trocknet endlich auf unserer Haut. Der Wald hinter uns dunkel, über uns Mond. Alles Silberfarben, alles todesschön. Wenn du einen Moment wärst, Jella, dann wärst du dieser, flüstert Yannick.
Nur wenige Monate nach dem Kennenlernen ziehen die beiden zusammen. Jella und Yannick, es hätte eine Liebesgeschichte sein sollen. Doch als Jella sich zurückerinnert an diesen ersten Moment am See, sitzt sie nicht mehr auf dem nach Minze duftenden Balkon in der gemeinsamen Wohnung, sondern auf der Polizeiwache.
Mein Körper besteht nur noch aus meinem Magen und meinem Hals. Zwei klopfende Punkte, die brennen, die stechen, die ziehen, gezogen haben, die mich auf diese Polizeiwache gezogen haben. Das bin ich diesem Körper schuldig, diesen Punkten, dass ich ihnen nachgebe, dass ich mich ziehen lasse, dass ich jetzt eingreife, da eingreife, wo er reingegriffen hat, reingeschlagen hat, reingedrückt hat, in meine Magenwürde und in meine Halswürde, in meine Körperwürde. Meine Alleswürde.
Aus Yannick, der Jellas Bauch streichelte, wenn sie Regelschmerzen hatte und ihr beim Aufstehen kleine Bleistiftzeichnungen im gemeinsamen Bett hinterließ, ist auf einmal Yannick Brenner geworden, dessen Name der Beamte in das Anzeigeformular für häusliche Gewalt einträgt, weil er Jella im Streit geschlagen und gewürgt hat. Dass ein Mensch eine Würde hat, dass er, mit Kant gesprochen, ein Zweck an sich ist und damit einen nicht aufzuwiegenden Wert hat, diesem abstrakten Begriff der Ethik verleiht Ruth Maria Thomas einen hochgradig intimen Ausdruck, lässt ihre beinahe poetischen Sätze mit dem genauen Blick für die Brutalität kollidieren. Doch wie schon in ihrer Kurzerzählung Glitzer erweisen sich Zärtlichkeit und Härte dabei keinesfalls als trennscharf. In der Rückschau Jellas entsteht das Bild eines Paares, bei dem Vertrautheit und Verletzung aufs Engste verschlungen sind. Nie ist die Verbindung der beiden so intensiv wie nach dem Streit.
Innig. Obwohl wir gerade noch so außer uns waren.
Der Alltag des Paares gerät zu einem Parcours der Extreme. Die kompromisslose Nähe steht gegen die immer gewaltigeren Demütigungen, Jellas zorniger Widerstand gegen ihre hilflose Abhängigkeit. Wie weit also muss sie zurückgehen, um den Kipppunkt der Beziehung zu finden? Hätte es ihr schon ein Zeichen sein müssen, dass Yannick es nicht mochte, wenn sie sich freizügig anzog? Dass er den Spiegel, das einzige Möbelstück Jellas, abhängte, weil dieser ihn beim Malen störte? Und warum traute sich Jella schon damals am Strand instinktiv nicht, ihm zu sagen, mit wie vielen Männern sie bisher geschlafen hatte?
Ich halte mich an das Drehbuch für Frauen. Meine Biografie, ein Freund und einmal Sex aus Liebeskummer und einmal eine Romanze mit einem, der sich dann nicht mehr gemeldet hatte. Das klang nachvollziehbar, realistisch, nicht verklemmt, aber auch nicht verdorben.
Spätestens an diesem Punkt beginnt die Suche nach dem Ursprung der Gewalt über die Paarkonstellation hinauszugehen. Jella erinnert sich weiter zurück, bis in ihre Kindheit und Jugend. Die schönste Version stellt damit gewissermaßen das Roman-Pendant eines kurzen Textes dar, den Thomas unter dem Titel »Wie ich Frau bin« publizierte. eine Reihe kurzer Aphorismen, die die weibliche Sozialisation reflektieren. So berichtet auch Jella von dem Resonanzraum, in dem ihr eigenes Frauwerden beheimatet ist. Davon, wie sie als junges Mädchen der Band KIZ dabei zuhört, wie diese über Vergewaltigung rappt. Wie ihr erstes Mal Oralsex in einem Kino stattfindet, während der Junge ihren Kopf hinunterdrückt. Wie sie dennoch stolz ist, nichts falsch gemacht zu haben. In dem Versuch, die gesellschaftlichen Bedingungen der Gewalt gegen Frauen literarisch zu erforschen, stellt sich Thomas in eine Tradition, die von Ingeborg Bachmann bis zu Lana Lux reicht. Wie soll ich nach allem, was bis hierhin schon gesagt wurde, von meinen Narben erzählen, fragt die amerikanische Autorin Leslie Jameson in ihrem Essay »Die Empathietests« in einem Kapitel zum weiblichen Schmerz. Die schönste Version wirkt wie die literarische Antwort auf diese Frage. Schonungslos wie einfühlsam erzählt Thomas eine Geschichte, die kein Einzelfall ist und dennoch höchst persönlich.
Das war Undine Fuchs über Ruth-Maria Thomas' Roman »Die schönste Version«. Rowohlt Verlag, 272 Seiten, 24 Euro. Kommen wir zu einem Roman, der den Titel »Lost in Translatione« trägt. »Lost in Translatione« ist der zweite Teil einer Trilogie von Stefan Wimmer. Die 12 Leidensstationen nach Pasing hieß der erste Teil. Und erneut geht es um eine Jungsklicke, die aufbricht, und zwar nach Italien. Gleich mit aufs Cover gedruckt hat der Verlag ein Zitat von Bestsellerautor Benedikt Wells. Wenn das kein Kultbuch wird, weiß ich auch nicht. Ob unser Kritiker Tobias Lehmkuhl genauso begeistert ist?
Es ist alles wahr. Steht als Motto dem, aufgemerkt, Roman Lost in Translatione von Stefan Wimmer voran. Es muss sich also um eine höhere, eine, wie man so schön sagt, literarische Wahrheit handeln, die hier vermittelt wird. Aber wie könnte die höhere Wahrheit von Sex, Drugs and Rock'n'Roll aussehen? Was für eine literarische Wahrheit liegt in den Namen jener Damen vom Pasinger Bahnhof, vor denen die sogenannte Kajal-Clique um den 16-jährigen Stefan Wimmer nach Italien flüchtet? Sabine Steinhirnle, Nina Stickelbrucks und Tine Irmler. Schwer zu sagen. Aber sie könnte in der Intensität liegen, mit der man all das, Musik, Drogen und Demütigungen, als 16-Jähriger erlebt. Jene Zeit, in der sich ein Fenster auftut in die große, weite Welt, jene kurze Phase im Leben, in der alles möglich scheint.
Nie wieder in der Geschichte der Kajal-Clique gab es so viel Remi-Demi, Rabatz und Rambazamba. Nie wieder standen wir so an der Spitze und rockten das Haus. Es waren Augenblicke, wie sie nur einmal im Leben eines Menschen vorkamen. Und leider kehrten diese Augenblicke auch bei uns in dieser Intensität nie wieder zurück. Wenn ihr also zufällig zur selben Zeit nicht in Italien gewesen sein solltet, dann bleibt am Ball, denn dieses Buch spart euch einen Haufen Geld. Und die Freiheit, die damals herrscht, ist heute sowieso undenkbar.
Wie harmlos erscheinen uns heute die 80er Jahre, wie putzig solche 80er Jahre Wörter wie Remi, Demi und Rambazamba. Und wer will überhaupt von vier Pubertierenden lesen, die nach Milano Marittima reisen, um möglichst viele oder, um ehrlich zu sein, wenigstens eine Frau aufzureißen? Nach der Lektüre kann der Rezensent nur ausrufen, ich! Gerade wegen solcher Wörter wie Remi, Demi und Rambazamba ist er, jawohl, am Ball geblieben. Natürlich reichen ein paar nostalgische Wörter nicht aus, um 300 Seiten zu füllen. Da muss etwas mehr passieren. Da muss die Intensität, die auf der ersten Seite beschworen wird, fühlbar gemacht werden. Und genau das gelingt Stefan Wimmer. Durch plastische Figurenzeichnung, pointierte Dialoge, gerne auch im bayerischen Dialekt, und durch farbige Beschreibungen jener nächtlichen, leicht surrealen Ferienwelt, wie man sie in den 80er Jahren wohl nur an den Stränden und in den Diskotheken der Adria erleben konnte.
Dann kamen wir beim Papagaio an. Von der ersten Begegnung mit dem Papagaio zu erzählen, ist so, wie wenn ein Süchtiger das Gefühl beschreiben soll, wie es war, das erste Mal Stoff gespritzt zu haben. Im Nachthimmel kreuzten sich blaugrüne Scheinwerferkegel, über dem angrenzenden Pinienwald waberte Trockeneisnebel und schon von weitem klang aus dem Inneren des Papagaio unglaubliche Musik, Italo-Disco-Blubbern, pumpende Synthesizer und Frauenstimmen, die kühl wie Himmelbetten waren. Ein Greis in Livree nahm unsere Lire entgegen, öffnete die Kordel und ließ uns hinein. Wir setzten unsere gleisnerischen Sonnenbrillen ab und was wir sahen, beendete unsere Jugend.
Anders als sein Freund Michi Meindorf, ein schlaksiger Spund mit Stachelfrisur, Anders als der Boss der Gruppe, Roderick Torwald, mit seinem pfiffigen Bärenschädel, ist Stefan Wimmer, wie wir aus »Die 12 Leidensstationen nach Pasing« wissen, schon entjungfert worden. Was natürlich nichts daran ändert, dass er weiterhin reges Interesse an Frauenbekanntschaften hat. Die tun sich im Papagaio auf, wo die Münchner Buben weit und breit die einzigen und scheinbar heiß begehrten blauäugigen Jungs auf dem Weg zum Mannsein sind. Es lässt sich nicht beschreiben, nicht in der schnöden Sprache der Buchkritik wenigstens, zu was für absonderlichen Verwicklungen und Abstürzen es in der Folge kommt. Nur so viel? Im Grunde ist die Geschichte dieses Urlaubs eine Geschichte des Scheiterns und anders als man erwarten könnte, zumal nach der vollmundigen Ankündigung der ersten Seite, keine der sexuellen Eroberungen. Die einzige echte Sexszene ist zudem derart grotesk überdreht, dass man sie eher als Spiel mit literarischen Vorbildern von Casanova bis Bukowski, denn als anliterarisierte Erinnerung liest. Auch eine zweite zwischengeschlechtliche Unternehmung endet anders als erwartet.
Wir waren immer noch beim Fummeln. Genoveva rührte die Wand an und stieß Wörter hervor, die gar nicht mal mehr an mich gerichtet waren, sondern ans Universum mit ihrem kühlen Körper, der nur diesen hauchdünnen Film auf der Oberfläche hatte. Nicht wie Schweiß, sondern eher wie eine Beschichtung. Und in dieser Schmierwelt aus Wörtern, Schweiß und Schleim und starren Blicken wälzten wir uns auf den anmutigen, weißen, kühlen Bettlaken, die es in Deutschland genauso wenig gab wie diese Höschen. Und dann merkte ich, dass alles um mich herum voller Blutstriemen war. Am Bettlaken, an Genovevas Po, an meinen Beinen, vielleicht auch in meinem Gesicht. Dazu hätte ich in den Spiegel schauen müssen.
Ja, was soll man sagen? In Lost in Translatione fliegen in der Tat die Löcher aus dem Käse. Der Batida de Coco wird aus Zahnputzbechern getrunken. Man fällt mit dem Gesicht voran vom Fahrrad und kommentiert das in Anspielung auf einen Queen-Song mit »Ein anderer beißt den Staub«. Es geht wahnsinnig viel schief. Vielleicht auch deswegen entsteht der Eindruck, als wäre wirklich jedes Wort genauso gesprochen, jeder alberne Witz genauso gerissen worden. Sicher ist, es wurde alles so empfunden. Das Gefühl vollkommener Freiheit, es währt freilich nur kurz und wird darum von Wimmer umso intensiver beschworen. Es ist nicht zuletzt deswegen so wertvoll, weil ihm das Bewusstsein der Vergänglichkeit eingeschrieben ist. Unter dem Motto »Alles ist wahr« steht die Widmung dem unvergessenen Roderick T., gestorben mit 32 Jahren.
Tobias Lehmkuhl über Stefan Wimmer, Lost in Translatione. Blond Verlag, 288 Seiten, 18 Euro. Kommen wir zu einem Mann, der den Aufstieg geschafft hat, von der billigen Arbeitskraft in einer Baumwollfabrik hin zum Besitzer eines gigantischen Stahlkonzerns, Andrew Carnegie. Und der Grund, weshalb wir in einer Literatursendung über diesen Mann sprechen, ist, dass er bis zu seinem Tod 1919 eine gewaltige Summe in den Bau von Bibliotheken investiert hat. Ulrich Johannes Schneider hat jetzt einen Band veröffentlicht, in dem er das Engagement von Andrew Carnegie nachzeichnet. Carnegies Bibliotheken über Moderne und Öffentlichkeit heißt dieser Text. Ich habe ihn gefragt, wer war Andrew Carnegie? In Deutschland ist er ja weniger bekannt als in den USA.
Naja, vielleicht kennen einige die Carnegie Hall in New York. Die geht auch auf sein Geld zurück. Und er war am Ende des 19. Jahrhunderts als Stahlmagnat auch der reichste Mann der Welt. Hat dann 1901 so gut wie sein gesamtes Vermögen, was sehr bedeutend war, in Stiftungen angelegt und hat in dieser Zeit auch Bibliotheken gefördert in einem unfassbar großen Umfang.
Er hat, wenn man schaut, wie viel Bibliotheken er insgesamt hat bauen lassen, 2800 Bibliotheken bauen lassen, zwei Drittel in den USA, die anderen in verschiedenen Teilen des britischen Weltreichs. Er ist zu Geld gekommen in Pennsylvania, Sie haben das gesagt, in der Stahlindustrie. Und doch haben sich einige Kommunen gerade in Pennsylvania zur Wehr gesetzt, anfangs gegen die Zuwendungen dieses Großindustriellen. Warum gab es da diesen Widerstand?
Ja, das hat mich besonders interessiert an dieser Episode, wenn man so will, der amerikanischen Bibliotheksgeschichte, dass es nicht selbstverständlich war, so wie das heute meist dargestellt wird, dass privates Geld automatisch angenommen wurde. Die Gründung einer Bibliothek in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert war eine Sache der Kommunen. Also wir reden von Public Libraries, von öffentlichen Bibliotheken. Und die Kommunen mussten sich entschließen, einen gewissen Steuersatz, einen niedrigen Steuersatz zu erheben von den Bürgern, um den Betrieb einer Bibliothek zu gewährleisten. Also um Bücher zu kaufen, um Personal zu beschäftigen. Meist hat es dann nicht gereicht, auch noch ein neues Gebäude zu errichten. Und auf diese Lage reagiert dann so jemand wie Carnegie. Wenn man als Kommune, als Bürgermeister also ein Gebäude haben wollte, dann konnte man zwischen 1897 und 1917 einfach einen Brief schreiben an Carnegie und darum bitten, dass er das errichtet. Und manchmal gab es dann durchaus nicht nur Einverständnis, sondern auch Widerspruch. Manche sagten, das müssen wir selber bezahlen können. Andere sagten, Bibliotheken sind vielleicht doch nicht so wichtig, dass sie uns so viel Geld kosten. Diese Debatten, die Debatten rund um die Bibliotheken, das ist das, was mich interessiert hat.
Und das ist sehr spannend. Auch das schreiben Sie oder legen Sie offen in Ihrem Text, dass zu dieser Zeit ja auch noch die Kinderarbeit in nicht unerheblichem Maßstab stattgefunden hat. Und auch dieser Aspekt wurde kritisiert, dass er Bibliotheken schaffen möchte für Kinder und potenziell in seinen eigenen Fabriken ja Kinderarbeit stattfindet. Wie haben Sie diesen Zwiespalt bewertet?
Das ist ein Zwiespalt in der amerikanischen Gesellschaft damals, also am Ende des 19. Jahrhunderts und geht auch noch ins 20. Jahrhundert hinein. Eine Sache muss man hervorheben, nämlich dass Carnegie Bibliotheken gebaut hat, die dann so genutzt wurden, dass man gleich große Anteile der Innenräume für Erwachsene und für Kinder hatte. Natürlich war das die eine Sache, Kinderlesesäle zu haben, die andere, dass da auch Kinder wirklich rein durften oder konnten, weil, wie gesagt, Kinderarbeit noch sehr gängig war. Das ist ein Problem, was die Betreiber von öffentlichen Bibliotheken durchaus auch diskutiert haben. Solche Diskussionen, gerade wenn man denkt, Bibliotheken sollen für Arbeiterfamilien sein, gibt es dann auch in Deutschland beispielsweise am Anfang des 20. Jahrhunderts. Mir liegt daran zu zeigen, einerseits, dass die Bibliothek als offenes Angebot gedacht war, open to all, free to all, wie das in Amerika heißt, dass es auf der anderen Seite aber eine gesellschaftliche Einrichtung wie andere auch war und den Bedingungen unterlag, unter denen Menschen lebten und arbeiteten. Und die waren nicht so geschaffen, dass nun alle zu beliebigen Zeiten in die Bibliothek gehen konnten.
Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen noch versuchen, auf die Gegenwart zu kommen. Ich habe Ihren Text gelesen und immer wieder daran denken müssen, was derzeit in den USA stattfindet. Also Sie schreiben beispielsweise in Ihrem Essay, dass der öffentlich ausgetragene Streit um Bibliotheken von Anfang an von politischen und weniger von kulturellen Argumenten geprägt war. Auch heute wird ja wieder gestritten in den USA um Bibliotheken, vor allem Schulbibliotheken, Stichwort Banned Books, also Bücher, die auf Initiative christlicher oder konservativer Gruppen aus Schulbibliotheken entfernt werden sollen. Und oft sind das ja Bücher, in denen es um Rassismus oder um queere Sexualität geht. Ich habe mich gefragt, können wir diese hitzige Debatte heute nur begreifen vor dem Hintergrund, dass die Public Libraries in den USA als soziale Institution schon immer einen ganz anderen Stellenwert hatten als beispielsweise in Europa?
Ich denke schon. Mir hat es jedenfalls geholfen. Ich war ja auch als Bibliothekar aktiv, in die Vergangenheit zu gucken und zu sehen, dass im 19. Jahrhundert durchaus schon politische Argumente benutzt wurden, dass also Bibliotheken wirklich vom Leben der Gesellschaft her gedacht wurden und nicht als selbstverständliche Einrichtungen einer Bildungselite. Und ich glaube, das sehen wir heute in Amerika auch. Wir sehen es auch in Frankreich, wo Bibliotheken angezündet wurden, vor allen Dingen solche in den Vorstädten. Das sind Dinge, an die man weniger gerne erinnert oder die man sich weniger gerne vor Augen führt. Aber ich halte es durchaus für eine selbstverständliche Sache, auch in Europa, dass Bibliotheken, dass Bildung, dass Zugang zu Informationen gleich welcher Art auch diskutiert wird. Der Rückblick ins 19. Jahrhundert und nach Amerika hat mir geholfen, das besser zu verstehen.
Ulrich Johannes Schneiders Text Carnegies Bibliotheken über Moderne und Öffentlichkeit ist erschienen in der Reihe Themen bei der Karl Friedrich von Siemens Stiftung. Er hat 110 Seiten und ist kostenfrei bestellbar auf der Homepage der Stiftung. Das war der Büchermarkt. Im Studio war Nora Karches.